Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück.
Heute haben wir einen Gast bei uns, den viele sofort mit Fernsehen, großen Moderationen und jahrzehntelanger Medienpräsenz verbinden. Aber genau das macht diese Frau so spannend. Sie hat irgendwann beschlossen, nochmal ganz neu anzufangen.
Aus der bekannten TV-Moderatorin wurde eine Bestseller-Autorin, Podcasterin und eine der wirklich bekanntesten Stimmen rund um gesundes Leben, Longevity, gesunde Langlebigkeit.
Ja, und das betrifft uns ja alle, einer der Trends. Auch darüber werden wir jetzt mit ihr sprechen.
Nina Ruge, jetzt bei dir Magdalena.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Willkommen hier am größten Frühstückstisch des Landes, ja.
Danke, dass ich da sein darf, Magdalena.
Sie sind ja nur ganz kurz hier in Südtirol, leben normalerweise so zwischen der Schweiz und Toskana, gell? Aber wie gut tut diese Zeit hier in Südtirol, auch wenn sie nur so kurz ist?
Ja, also ich war erstaunt, als ich am Bahnhof ankam in Bozen. So ganz modern war der jetzt nicht. Das hat mich erstaunt. Man musste auch, um die Treppen runterzulaufen. Ich bin ein paar Tage unterwegs, habe ein bisschen Gepäck. Ja, das war ein gutes Training. Nein, ich finde die Altstadt wunderschön. Und das hat mich motiviert, mehr zu sehen von Bozen. Ich kenne es nämlich nur sehr oberflächlich.
Und vom Feeling her geht es Ihnen gut hier in Südtirol?
Absolutely. Ich sage immer, beziehungsweise mein Mann sagt immer, wir sollten ein Königreich bilden. Die Südtiroler, die Bayern und die Österreicher.
Nina, Sie haben gesagt, Sie haben einmal gesagt, wir selbst haben eigentlich einen starken Einfluss, was unser Leben betrifft, damit es uns gut geht. Das haben Sie sind eigentlich das beste Beispiel dafür, weil Sie haben nach 30 Jahren wirklich diese Kehrtwende gemacht. War das allein der Arzt damals, der gesagt hat, mal einen Gang runterschrauben, oder kam der Impuls auch von Ihnen raus damals?
Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Das ist mein Lieblingsspruch von Louis Pasteur. Und mein ganzes Leben, auch meine ganze berufliche Laufbahn ist durchzogen von Zufällen. Ich war irgendwann ein bisschen zu alt fürs Fernsehen. Das ist einfach so. Bei Männern gilt das nicht ganz so streng. Aber bei Frauen ist es nach wie vor noch so eine gewisse Altersdiskriminierung. Da muss ich mich jetzt nicht beschweren. Es ist einfach so. Wird sich irgendwann ändern. In den USA beispielsweise gibt es sehr viele ältere Moderatorinnen. Aber das ist halt in Deutschland noch nicht so gewesen. Und habe mir frühzeitig schon gedacht, was ich so alles machen würde. Gut, also auf jeden Fall habe ich viele Vorträge schon gemacht zu Medizinthemen. Und ich habe viele Konferenzen moderiert. Und als dann durch der große Zufall wollte, dass ich einen Regenerationsmediziner, der gerade aus Stanford zurückkam, als Postdoc traf, da hatte ich in Wien einen großen Forschungspreis moderiert. Im Rahmen dessen habe ich den getroffen. Und der sagte, ich möchte ein Buch schreiben. Sie haben doch schon mit anderen Medizinern so populärwissenschaftliche Bücher geschrieben über das Immunsystem und so. Können Sie nicht auch ein Buch über Longevity schreiben? Und dann habe ich gesagt, was ist das bitte? Ich kannte die Vokabel gar nicht. Das war 2017. Und habe mich da reingefuchst in die Zellbiologie des Alterns. Was da passiert in unseren Zellen. Und das ist ziemlich gruselig. Und fand das so spannend. Ich habe Biologie studiert und habe also von daher keine Probleme gehabt, das zu verstehen. Aber das Thema gab es damals, als ich studiert habe, natürlich noch gar nicht, die Zellbiologie des Alterns. Und fand es so toll, dass ich begonnen habe, mich in dieses Thema hineinzufuchsen und habe das Buch dann komplett geschrieben. 350 Seiten. Das kam 2020 auf den Markt. Und dann war es sofort ein Bestseller. Und dann ging das sowieso. War für mich klar, ich mache nichts anderes mehr.
Wenn Sie sich mal vergleichen müssten an dieser Stelle, die Nina von früher, von vor 10 Jahren und die Nina 2026, was ist der größte Unterschied, glauben Sie?
Ich bin jetzt Unternehmerin. Ich habe ein kleines Start-up gegründet und wir sind mit unseren Produkten, das ist Podcast, das sind meine Kolumnen, das sind meine Vorträge, aber wir organisieren auch einen Kongress, nicht wir alleine, sondern helfen bei anderen. Also wir machen ganz viel und ich habe natürlich auch noch durch die tiefe Beschäftigung mit der gesunden Langlebigkeit etliches in meinem Leben verändert, um länger gesund bleiben zu können.
Darüber werden wir heute auch noch sprechen, aber innerlich, wie schaut es aus?
total schön, weil sich dieses Feld so schnell entwickelt. Ich selber bin von Anfang an sehr skeptisch gewesen, was so schnelle und kommerzielle Versprechen anging und habe mich immer wissenschaftlich dagegen gewappnet, weil ich Menschen nicht irgendetwas verkaufen möchte, was einfach nichts bringt für eine gesunde Langlebigkeit. Und diese Anerkennung, diese vielen Follower, wir erreichen jetzt mit allem drum und dran 2,5 Millionen Menschen pro Monat, das tut unheimlich gut. Mhm. Und auch älter zu werden, ich werde dieses Jahr 70, und sich so lebendig und fit zu fühlen und überhaupt nicht daran zu denken, mal irgendwie Ruhestand, ja, Ruhestand, das ist, ich weiß gar nicht, was das sein soll, das ist ein gutes Gefühl.
Wie haben Sie damals begonnen, Ihr Leben so Schritt für Schritt anzupassen? Was waren denn so die ersten Steps?
Ach, das war so mit 17. Da habe ich angefangen mit Yoga. Mhm. Und das hat mich über 25 Jahre nicht losgelassen. Iyengar-Yoga, das ich wirklich mit großer Leidenschaft gemacht habe. Möglichst täglich. Und das habe ich sehr, sehr viel geschafft. Ich habe immer auch Ausdauersport gemacht. Bin entweder joggen gewesen. Ich schwimme unheimlich gerne. Ich habe Jazz-Tanz gemacht. Auch ein bisschen leistungsmäßig. Wir haben auch Auftritte gehabt. Also ich habe mich immer für Sport begeistern können. Vieles mag ich nicht. Skifahren zum Beispiel, das darf man hier gar nicht sagen, glaube ich. Oder Golfen mag ich nicht, wirklich zur großen Trauer meines Mannes, der ein leidenschaftlicher Golfer ist. So, also da habe ich schon mal viel gut gemacht. Dann gehöre ich zu der Generation, die so Müsli schon toll fanden. Ich habe lila Latzhosen getragen und solche Sachen und fand Müsli toll, hatte aber damals noch gar keine Ahnung, dass man mit Ahorn, Sirup oder Datteln und so sich ganz viel Fructose und Zucker in das Müsli tut, was wahnsinnig ungesund ist. Also ich habe, glaube ich, ziemlich viel Zucker gegessen. So, das waren so die ersten Schritte. Aber dass ich dann bewusster mich dem gesunden Älterwerden genähert habe, das war dann, als ich wirklich sehr, sehr intensiv gearbeitet habe und wenig geschlafen und mir mein damaliger Arzt, der Dr. Knobloch, nach einem sehr guten und gründlichen Check gesagt hat, also Sie müssen da jetzt mal was machen, sonst betreiben Sie Raubbau an Ihrem System. Mhm. Und da habe ich angefangen, nach seinen Hinweisen, einiges zu verändern und habe dann mit ihm auch das Buch geschrieben, das dann sehr erfolgreich war, Länger, Jung und Gesund mit Nina Ruge und Dr. Knobloch.
Was waren seine Tipps?
Die Dinge, die Oma auch schon immer gesagt hat. Kind, iss mehr Gemüse, geh früher ins Bett, schlaf ein bisschen länger, beweg dich mehr und reg dich nicht so auf. Aber wenn man das ein bisschen runterbricht auf genaue, sagen wir mal, mit wirklich wissenschaftlich belegten Erkenntnissen versehene Verhaltensweisen, dann war das also erstmal Zucker weglassen, Fleisch weglassen, hochverarbeitete Lebensmittel weglassen, also keine Fertigpizza und keine Fertiglasagne und all das. Also die klassische Mittelmeerdiät, und zwar die klassische. Mhm. Viele denken ja, Mittelmeerdiät wäre so Tiramisu und Sahnesoße mit Pasta. Die klassische Mittelmeerdiät ist ganz stark gemüsebasiert, also Gemüsesuppen oder Salate oder Gemüseauflauf oder solche Dinge. Und frisches und gutes Olivenöl dazu und solche Dinge.
Kaffee?
Ja, liebe ich. Mhm. Und Kaffee ist gut, in Maßen. Ich trinke den ohne Milch. Also diese ganze Milchdiskussion, Milch ist schlecht, Hafermilch ist besser, Mandelmilch, da ist nach neuesten Erkenntnissen nur eins dran, dass nämlich Hafermilch wirklich viel Zucker enthält. Und wenn man meint, dass das die Alternative wäre zur Kuhmilch, ist es wirklich ein Irrglaube. Also Kaffee trinke ich meistens vormittags und vielleicht habe ich Lust, nach dem Essen nochmal einen Espresso zu trinken. Und heute sehen wir, zeigen die Forschungsergebnisse einfach, da sind Polyphenole drin, die sind gut. Wenn man sich das literweise reinkippt, dann ist das natürlich nicht zu empfehlen. Die Dosis macht immer das Gift.
Mir kommt manchmal vor, man ist so überfordert. Social Media voll, ein Dschungel von Tipps und wir wissen manchmal nicht mehr, wohin. Was würden Sie uns raten?
Das ist wirklich ein Riesenthema und das ist mit Social Media explodiert. Weil natürlich guckt jeder, was wird denn da so angeboten? Und da sind Influencer, die unglaublich überzeugend und toll aussehend und eloquent einem erzählen, dass man jetzt jeden Tag mindestens 5 dicke Esslöffel mit einem Proteinpulver zu sich nehmen muss. Das ist für den normalen Menschen nicht durchschaubar. Mhm. Das ist wirklich tragisch. Mhm. Deshalb bezeichne ich mich ja auch als Bullshit-Filter, weil eben ja. im Netz so viel Bullshit unterwegs ist. Und ich denke tatsächlich, es gehört eine Gesundheitskompetenz dazu, überhaupt mit den heutigen Medien so umgehen zu können, dass man sich seriöse Informationen rausholt. Das müssen wir auch in der Schule lernen. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gemacht mit Professor Okan von der TU München, der nur über Gesundheitskompetenz forscht. Und der sagt zum Beispiel, in Deutschland haben 75% der Menschen eine schlechte Gesundheitskompetenz. Das heißt, sie wissen nicht, wo sie seriöse Informationen herbekommen, wie sie sich gesund erhalten können. Und 90% haben eine ganz schlechte Gesundheitskompetenz in psychischen Themen, mentalen Themen, also Angststörungen oder auch Stress, Burnout-Symptome und vieles andere mehr. Woher sollen sie es auch haben? Das ist kein Vorwurf, sondern das bedeutet, dass man sich schon darüber klar werden muss und bewusst werden muss, in den Schulen brauchen wir Hilfe. Wie finde ich gute Informationen? Wo sind die Seiten im Netz, die seriös sind? Aber auch so ein gewisses eigenes kritisches Gefühl zu entwickeln. Man kann nicht ständig alle Studien überprüfen, die dahinterlegt sein sollen, um sich auch vom Bauchgefühl mehr mal leiten zu lassen. Nee, also das kann jetzt nicht gut sein.
Haben Sie sich manchmal auch schwer getan mit dem Nein sagen und Stopp sagen? Oder war das für Sie auch ein Lernprozess?
Ich bin Jungfrau vom Sternzeichen. Mhm. Die sind sehr konsequent und sehr willensgesteuert. Mir ist nur eins schwer gefallen, nämlich mir das Rauchen abzugewöhnen. Da war ich allerdings 29, habe mit einer Freundin zusammengelebt in einer Wohngemeinschaft, die eine ganz starke Raucherin war. Und ich habe es dann immer mal wieder geschafft, aufzuhören. Und dann saß sie da qualmend neben mir und wieder habe ich angefangen. Und dann hatte ich einen Freund, einen Architekten, der überhaupt nicht geraucht hat und das ganz schrecklich fand. Das war nochmal ein Push. Und dann habe ich mir aber willentlich gesagt, und du machst das nie wieder. Und das ist ja auch so, wenn du von der Sucht runter bist. Und dann brauchst du den Willen, dann ist auch dieser körperliche Effekt nicht mehr da, dass du es unbedingt wieder haben willst. Und beim Zucker ist ja auch eine Droge.
Ja.
Und wenn man mal testet und eine Woche lang wirklich kein Zucker im Kaffee, kein Dessert, keine Süßspeisen zwischendurch, auch nicht so süßes Obst zu sich nimmt und man merkt, der ganze Jipper ist weg.
Ja.
Ich will gar nicht mehr.
Ja.
Das ist schon eine interessante Erfahrung, die hilft.
Frau Ruge, wenn wir das Ganze mal runterbrechen. Ich habe gelesen, Sie haben gewisse Rituale entwickelt in Ihrem Leben. Sie stehen am Morgen auf und dann beginnt der ganze Zauber. Wenn wir das mal ja, so durch Ihren Tag marschieren, sozusagen gemeinsam.
Ja, da brauchen wir ziemlich lange, wenn wir das tun.
Das passt
Nein,
super.
Also ich stehe erstmal auf und begrüße den Tag.
Ja.
Ich sage immer Willkommen Tag, weil diese Dankbarkeit, die damit verbunden ist, für dieses Leben, das ich noch haben darf. Und mir das jeden Morgen bewusst zu machen, ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Und da ich Haustiere habe, ich habe 2 Katzen und einen Hund, ist es eine ganz große Freude, sie zum einen zu kraulen. Manche sind dann auch im Bett. Oder zu bürsten.
Auch das. Eben das habe ich auch gelesen.
Und sie dann zu versorgen, also eben auch Futter zu geben, Wasser zu geben. Ich habe meine beiden Katzen, die habe ich adoptiert von oder übernommen von einem Ehepaar, die nicht mehr halten konnten. Die sind jetzt schon ein bisschen älter und die müssen auch kriegen Medikamente und so. Muss man auch öfter machen und regelmäßig. Aber ich tue das gerne und mein Hund muss natürlich raus, um Pipi zu machen erstmal. Das ist jetzt sehr privat. Aber ich mag das, weil es mich erdet. Und ich frühstücke halt nicht groß. Ich habe früher sowieso Intervallfasten gemacht, also morgens gar nichts gefrühstückt, nur grünen Tee und ein bisschen Flohsamenschalen und Zitrone und natürlich vorher ganz viel Wasser trinken, warmes Wasser trinken. Und heute, damit ich auf mein Protein, meine Proteinmenge als ältere Dame komme, gibt es bei mir immer einen Joghurt. Also Skyr mit Joghurt gemixt. Und da kommen dann auch eine ganze Menge Nahrungsergänzungsmittel rein in Pulverform. Mhm. Und Weizenkeime und solche Dinge. Aber kein Zucker und mhm. kein Brot und all sowas gibt es nicht.
Sie strahlen ja so richtig schön, haben so einen schönen Schwung, der ist richtig ansteckend. Gibt es aber auch mal so richtige Nullbock-Tage?
Nö.
Nie? Gar nie?
Nö, einfach nur müde. Mhm. Ja, also heute Morgen bin ich in München aufgewacht und musste relativ früh zum Zug. Und hatte wenig geschlafen mhm. und weiß, ich habe heute wieder viel zu tun, ja. mit Ihnen, Magdalena, zum Beispiel, dann merke ich so, also ich würde jetzt eigentlich gerne so Hängematte. Ne? Mhm. Und das geht halt nicht. Und das Wichtige ist einfach, Ja zum Leben zu sagen, ja. und zu dem, was ist. Mhm. Und nicht ständig damit zu hadern und mhm. zu fragen, hätte Fahrradkette, mhm. ja. sich beschweren, das Wort finde ich so toll, das macht einen schwer. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich jetzt hier nach Bozen fahre und mhm. hier den ganzen Tag Interviews mache, ja. und Vortrag und dann mache ich das und mache es mit Freude.
Und dann geht es weiter in die Toskana. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie leben ja teilweise in der Schweiz, teilweise in der Toskana.
Aber ich bin unglaublich privilegiert, mhm. dass ich in zwei so wunderschönen Orten leben darf. In der Toskana ist es eben einsamer als in der Schweiz. Mhm. Das ist kein Ort, das sind vier Häuser. Mhm. Und man muss halt ein bisschen fahren, nicht weit, um in die kleine Stadt zu kommen. Aber es ist schon noch eine stärkere Beziehung zur Natur und den Jahreszeiten, weil es einfach, es ist diese toskanische Natur ist von einer Wucht, mhm. und natürlich auch von einer Härte. Wir haben jetzt gerade eine Viper bei uns direkt vor dem Haus gefunden, oder ich meine, wenn mein Hund da drauf tritt, mhm. das wäre ja. Horror. Oder es gibt halt viel mehr Insekten. Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber das ist, es gibt nicht nur Licht, es gibt überall Schattenseiten.
Mhm. Viele Menschen fühlen sich heute oft getrieben von Erwartungen, Tempo, ständigem Vergleich, dieser Stress. Stress ist ein wichtiges Thema, auch für unsere Gesundheit. Vielleicht so Ihre Top-3-Tipps, weil es ist so ein großes Feld. Aber Ihre Top-3-Tipps für uns alle, die Sie hier mitgeben möchten.
Ich finde, alle Alterungsprozesse sind doch ganz wichtig, mal gemessen zu werden. Mhm. Also ein Messen. Stress kann man messen. Man muss sich jetzt nicht so einen Ring kaufen, so einen,
ah, ja.
oder so ein Armband.
Ja.
Man kann auch mal, aber das ist, muss man halt dann tatsächlich von einem Mediziner sich bestellen oder von jemandem, der mit Stressmanagement zu tun hat, ist also ein bisschen aufwendig. Man kann die Herzfrequenzvariabilität messen. Mhm. Und das bedeutet, wir können messen, wie stark unser sympathisches Nervensystem arbeitet. Mhm. Und wie ununterbrochen. Wenn wir also Tag und Nacht nur von dem dominiert sind, und das ist der Stresstreiber, dann haben wir Dauerstress. Das können wir gar nicht steuern. Das gehört zum autonomen Nervensystem. Wenn wir uns also unter Druck fühlen oder selber setzen, dann ist dieser Teil des Nervensystems immer aktiv und erhöht den Blutdruck, macht den Atem flach, erhöht die Atemfrequenz, erhöht den Puls, blockiert die Verdauung und vieles andere mehr. Ungünstig und führt dann auf Dauer zu bestimmten Alterserkrankungen. Also mal die Herzfrequenzvariabilität messen, macht Sinn, denn die zeigt, ist der Sympathikus jetzt gerade am Ruder, dann ist deine Herzfrequenz, dein Puls, tock, 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 wie ein Metronom. Und wenn du entspannt bist, möglichst nachts die ganze Zeit, dann ist dein Parasympathikus aktiv und dann gibt es so kleine unterschiedliche Variationen, dann macht es tock, tock, tock. Und je höher die Variation, desto entspannter ist dieser Muskel und desto stärker ist der Parasympathikus. Mhm. Und das sich mal anzuschauen, habe ich nachts auch dieses tock, 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 tock. Dann ist die Herzvariabilität niedrig, also ein niedriger Wert ist schlecht. dann sollte man sich schon mal anschauen, was kann ich tun, um mich Grund zu entspannen. Mhm. Und da gibt es, ich denke schon, das ist sehr, sehr persönlich, weil jeder andere Auslöser hat für Stress und damit auch andere Hilfen braucht. Mhm. Aber es gibt ein paar Dinge, die bei jedem funktionieren und dazu gehört die 47-11-Atmung.
Okay.
Die finde ich großartig. Mhm. Wenn wir sehr flach und schnell atmen, wird der Sympathikus aktiviert, also unser Stresssystem. Wenn wir die Atemfrequenz um die Hälfte senken, also vielleicht von 14 auf 7 oder von 12 auf 6 Mal pro Minute, dann wird der Parasympathikus adressiert. Mhm. Und dann kommt die Entspannung. Und das mache ich ganz oft am Tag. Zum Beispiel habe ich jetzt hier am Fahrstuhl gestanden und dann kam der nicht, also atme ich tief ein durch die Nase. Und dann halte ich kurz an und dann ganz langsam durch den Mund wieder ausatmen. Und das entspricht so in etwa 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen. Kleine Pause und dann weiter. Und 47-11, weil es wäre ganz schön, wenn man das 11 Minuten schafft. Man kann es beim Fernsehen machen, man kann es egal wo, man sitzt im Zug oder so. Und das tut wirklich gut. Wenn man es ein paar Mal probiert hat, spürt man es unmittelbar.
Mache ich immer vor dem Einschlafen.
Auch ganz toll.
Ja.
Ja, was ich, also wenn es ums Schlafen geht, was ich noch sehr liebe, ist zum einen das Dankbarkeitsritual. Also wirklich sich hinlegen und durch den ganzen Körper reisen und sich bei allen bedanken, die da mal wieder, ohne dass sie irgendwie gemuckt haben, ihre Arbeit getan haben. Bis hin zum Magen und zur Lunge und zu den Muskeln des Oberarms und zur Zunge und dabei natürlich auch ganz bewusst entspannen.
Frau Ruge, spulen wir vielleicht auch noch ein paar Jährchen zurück in Ihre Kindheit. Wie waren Sie damals auch schon so wissbegierig, eher hinter den Büchern oder draußen, Entdeckerin? Wie war es damals in Ihrer Kindheit?
Ich war so ein ganz schüchternes Mädchen.
Okay.
Ja, immer am Rockzipfel der Mama. Und meine Eltern waren ziemlich verzweifelt. Meine ältere Schwester war nämlich so ein Haudegen und ganz mutig. Und ich habe mich noch nicht mal zum Bäcker getraut. Die wussten gar nicht, was sie da mit mir machen sollten. Das hat sich dann aber mit der Pubertät geändert.
Okay.
Ich habe sehr früh Abi gemacht mit 17 und bin dann und mit Knall und Fall von zu Hause ausgezogen und in eine Wohngemeinschaft und habe mich dann tatsächlich so getestet, dass ich mich neu erfinden konnte.
Dann das Biologiestudium mit Auszeichnung, also ehrgeizig sind Sie definitiv auch.
Es ist in mir drin und das habe ich von meinen Eltern, ganz klar. Alles, was ich mache, mache ich richtig.
Ja. Was treibt Sie heute am allermeisten an?
Es ist wirklich die Neugier, das ist auf der einen Seite. Ich habe heute im Zug auch wieder die Newsletter gelesen, die neuesten Studien. Dieses Feld der Gesundheits- und Präventionsforschung und was man heute tun kann, das ist explodiert. Und immer wieder zu schauen, was da Neues gibt, ist einfach, ich glaube, es geht jedem so, wenn man in einem Fach wirklich gut und tief drin ist und so viele Facetten kennt, dann ist es einfach faszinierend, sich da drin weiter wie so ein Fisch im Wasser herumzuwimmeln. Und was mich noch antreibt, ist tatsächlich die Rückmeldung von den vielen Zuschauerinnen und Zuhörern, dass sie toll finden und für ihr Leben etwas mitnehmen können von dem, was ich ihnen serviere. Und da will ich natürlich noch mehr servieren.
Vielleicht auch Verantwortung, oder? So ein bisschen fühlen Sie sich manchmal auch ein bisschen verantwortlich dann auch für Ihre Zuhörer, Zuschauer?
Ich fühle mich verantwortlich dafür, dass sie irgendwann mal anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil wir können, letztlich kann man das Gespür und auch die Pflege der eigenen Gesundheit überhaupt nicht delegieren. Man kann sich Rat suchen, klar, aber machen muss man es halt selber.
Frau Ruge, schauen wir mal gemeinsam ein bisschen in die Zukunft. Sie sind 5-fache Bestseller-Autorin, haben einen super Podcast am Laufen. Aber Sie haben wahrscheinlich immer noch Ziele und Visionen. Woran arbeiten Sie gerade noch? Im Kopf vielleicht?
Also es ist wirklich so, der Podcast, das sage ich jetzt, heißt Stay Young.
Ja, genau.
Mit einem Y in der Mitte und in einem Wort. Es ist schon eines meiner wichtigsten Babys, weil ich jeweils einen Top-Experten, Wissenschaftler, was auch immer, für eine Stunde im Interview habe und versuche, den so verständlich zu befragen, dass meine Zuhörerinnen und Zuschauer wirklich mit einem jetzt habe ich was für mich mitgenommen, rausgehen. Und das führt dazu, dass viele ein großes Vertrauen haben mir gegenüber. Und das möchte ich gerne nutzen. Ich möchte gerne noch mehr, und das habe ich schon begonnen, auch mit Institutionen zusammenarbeiten, Ministerien, Versicherern, auch großen Unternehmen, die sich viele von denen transformieren sich jetzt. Ich benutze ganz bewusst diese Vokabel, weil das ist wirklich ein sich vom Kopf auf die Füße stellen. Nämlich von Sick Care zu Health Care. Von ich gehe erst zum Arzt, wenn ich krank bin und der soll dann reparieren, hin zu einem, wir tun alles dafür, dass jeder Mensch Verantwortung übernimmt und das schon als Kind beginnt zu spüren für seine eigene Gesundheit. Und auch beginnt wirklich mal zu schauen, habe ich alle Impfungen? Sollte ich nicht vielleicht mal einen Bluttest machen in der Apotheke? Man muss ja nicht zum Arzt rennen. Vernünftig, nicht hypochondrisch, aber immer zu gucken, ich lese auch mich mal ein bisschen ein in bestimmte Themen oder ich habe bestimmte Krankheiten in der Familie. Ich frage mal, auch im Netz, und zwar seriöse Quellen, was das für mich bedeuten kann, ob ich nicht frühzeitig Darmkrebs zum Beispiel, Brustkrebs, ob ich nicht frühzeitig doch mal einen Gentest mache und schaue, haben wir das in der Familie und kann ich da eventuell dann durch einen bestimmten Lebensstil vorbeugen? Das ist so mein Wunsch, dass ich noch breiter sozusagen eine Allianz mit ganz vielen einflussreichen Institutionen schmieden kann, um die Menschen breit aufzuklären.
Haben Sie sowas wie eine Bucketlist sonst in Ihrem Leben?
Hatte ich nie.
Noch nie?
Nein. Mein Motto ist, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist.
Ja.
Und alle Chancen, die sich mir bieten, erkenne ich sofort und ergreife sie.
Ja.
Aber die habe ich nie geplant.
Das heißt also, es gibt auch nichts, wo Sie sagen, wenn ich jetzt das machen könnte, dann würde ich das jetzt sofort angehen.
Nein, wo ich bin, will ich sein.
Frau Ruge, noch schnell, bevor wir hier loslegen mit unserem Fragenhagel, mein Satz, dein Satz. Sonntage so, wenn Sie einen freien Sonntag haben, wie gerne stehen Sie in der Küche dann?
Nicht gerne.
Nicht gerne?
Ich habe noch nie gekocht.
Okay.
Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich dir das Kochen beibringe, heiratet dich ein Mann nur deswegen. Deshalb habe ich immer Tiefkühlkost.
Also eher der Mann, der kocht?
Nein, wir leben tatsächlich mittags von einem großen, bunten, tollen Salat.
Okay.
Und wir holen uns auch oft was.
Okay. Am Morgen brauche ich unbedingt
meinen grünen Tee.
Ein langes, gutes Leben bedeutet für mich
alles.
Gesundheit heißt für mich heute
sehr sensibel auf viele Punkte gucken, mich selbst beobachten und konsequent Fehler vermeiden. Ist jetzt abstrakt, aber es ist so ein Riesenfeld. Es geht nur abstrakt zu antworten.
Ein Wendepunkt in meinem Leben war?
Den Job als Studienrätin an den Nagel zu hängen, mich von meinem Mann zu trennen und die Stadt zu verlassen, nach Berlin zu gehen.
Mut bedeutet für mich?
Ist ein dritter Arm.
Glück ist für mich?
Nicht das Große, das Kleine.
Was viele über mich nicht wissen?
Ich bin sparsam.
Ein perfektes Wochenende ist für mich?
In Harmonie mit meinem Mann und meinen Tieren.
Das wollte ich schon immer mal loswerden.
Stress ist nicht nur schlecht, sondern es gibt auch guten Stress.
Und damit sage ich danke für dieses Gespräch und übergebe die letzten Worte an Sie.
Wer hätte das gedacht, dass ich jetzt sage, alles wird gut, aber nicht von alleine.
Muss wirklich sagen, mit 70 so in Shape und so in Schuss sein,
Chapeau.
Und am kommenden Sonntag erwarten wir den wohl erfolgreichsten Meteorologen weit und breit, Sigi Fink.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.